先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Thomas Youth Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Thomasus Club. Im neuen Jahr sind die Sessel neu. Es fühlt sich ganz ungewohnt bequem an. Vergleichsweise, obwohl unser Gast heute, Lambert Wiesing, aus Jena kann das nicht wissen, er findet es immer noch nicht so doll. Aber mit der Bequemlichkeit haben wir es ja nicht so, eher mit der offenen Rede. Und die kann ja auch unbequem werden. Wir wollen heute das neueste Buch eines viel schreibenden Philosophen diskutieren, das den merkwürdigen Titel hat, das Mich der Wahrnehmung. Es ist ein sehr gut geschriebenes Buch, aber ich glaube, wir fangen ja erst noch mal mit einer gewissen Vorrede an. Ne?
Genau, die übliche Vorrede, man kann dieses Buch auch kaufen und oh Wunder, es ist bereits einmal gekauft worden, heute. Da hinten ist der Tisch mit den unermüdlichen Damen unseres Sponsors, also ich meine den Angestellten unseres Sponsors der Universitätsbuchhandlung, und wir haben auch ein Publikumsmikrofon. Und um jetzt die guten Nachrichten noch mehr zu verstärken, Sie haben mir gerade erzählt, Sie haben in Jena gefragt, wer kennt den Thomasius Club, und
ja, es war bekannt.
Ja, also Sie dürfen sich glücklich schätzen, hier gewesen zu sein. So, das Mich der Wahrnehmung, eine Autopsie, ein Buch mit einem verwirrenden Titel, darüber sprechen wir bestimmt noch, und ein Buch, was eigentlich zu seinem Hauptthema erst auf Seite 109 kommt. Ich bin jetzt etwas streng mit Ihnen, da ich ständig Dissertationen begutachten muss. Ist das so? Also das Mich der Wahrnehmung fängt auf Seite 109 an, und vorher gibt es eine ganze Menge, na, ich sag mal, wenn ich böse wäre, Rundumschläge. Wenn ich gut argumentieren würde, sage ich eine Standortbestimmung der Philosophie. Wozu brauchen Sie diesen ganzen Vorlauf?
Naja, Standort der Philosophie würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Es ist der Versuch, in diesem Buch eine Position innerhalb der Wahrnehmungsphilosophie zu entwickeln. Und da finde ich es erstmal ganz normal, dass man Bezug auf die vorhandenen Positionen nimmt. Und in der Tat versuche ich dort, mich von den dominanten Strömungen innerhalb der Wahrnehmungsphilosophie, was insbesondere der Interpretationismus ist, zu distanzieren. Und da finde ich das ehrlich gesagt nicht so viel Aufwand, den ich da betreibe, um zu sagen, dass diese Position für mich nicht so attraktiv ist. Also dass das Buch in der Mitte also dann mit der eigenen Positionsbeschreibung kommt, das würde ich eher umdrehen und sagen, ich bin froh, dass ich überhaupt in der Mitte zu einer eigenen Positionsbeschreibung komme.
Und wir wollen in der Diskussion dann auch bis zum Ende kommen, wo es dann um die Pause geht. Und die Bilder, die am Pausen verschaffen können, das ist ein schönes Ende. Und natürlich würde sich das dann auch rückkoppeln lassen mit Ihren früheren Studien über Bilder, über Ästhetik überhaupt. Dieser Einstieg ist der Einstieg, der nicht nur, weil er gut geschrieben ist, weil er verständlich geschrieben ist und weil er so ein bisschen in die Generalthemata der Philosophie einführt, der liest sich eigentlich recht locker und zügig, sodass man regelrecht gespannt ist, was denn da für eine These in der Mitte kommt. Und dieser Einstieg hat etwas damit zu tun, dass Sie sagen, die Vorstellung, dass da ein Ich ist, was dann etwas wahrnimmt, was dann nicht das Ich ist, das ist eine zu einfache Vorstellung, eine vielleicht sogar dumme Vorstellung.
Nee, so will ich es, glaube ich, jetzt nicht sehen. Also, dass es ein Ich gibt, was etwas wahrnimmt, scheint mir ziemlich unzweifelhaft zu sein. Die Frage ist doch eher, wie wir die Relation zwischen dem Ich und dem, was wahrgenommen wird, beschreiben wollen. Und da scheint mir ein gewisses Modell vorherrschend zu sein. Und zwar nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Psychologie oder in den Neurowissenschaften, ja sogar fast bis in den Alltag hinein. Und das ist eben ein Modell, welches davon ausgeht, dass das Ich sozusagen ein produzierendes Ich, die Wahrnehmung wird vom Ich gemacht. Neurowissenschaftliche Modelle arbeiten ganz ähnlich, da wird dann das Gehirn als eine Tätigkeit beschrieben oder vom Gehirn geht eine Tätigkeit aus, die dafür verantwortlich ist, dass sozusagen als eine Art Produkt eines Vorgangs, eines Aktes, das Ergebnis ist dann die Wahrnehmung. Und das Eigenwillige ist, also, dass dieses Modell, das bis in der Gegenwart ja viel Vertreter findet und Anhänger findet, ja, dass dieses Modell immer wieder so auftritt, als wenn das so eine große neue Entdeckung wäre. Also es gibt Aufsätze, die sind keine 2 oder 3 Jahre alt, von renommierten Wissenschaftlern, die heißen dann zum Beispiel Wahrnehmung, Abbildung oder Konstruktion. Man kommt dann zum Ergebnis Konstruktion. Man fragt sich aber, hat denn überhaupt irgendeiner in den letzten 300 Jahren gesagt, dass es eine Abbildung ist? Und da merkt man, dass dieses doch selbst schon sehr tradierte Modell, was ja spätestens seit Kant das Denken über Wahrnehmung maßgeblich bestimmt, nun alles andere als etwas Neues ist, sondern selbst sozusagen schon ein traditionelles Modell geworden ist. Und der Versuch in diesem Buch besteht darin, jetzt erstmal eher ein Paradigma, ein Modell, eine Grundkonstellation in eine neue Abhängigkeit zu bringen. Also mir geht es eben darum, dass wenn wir sagen, wir wollen beschreiben, was Wahrnehmung ist, meine ich, kommen wir nicht drum rum zu beschreiben, in welchem Verhältnis steht ein Subjekt. Denn bei jeder Wahrnehmung ist es immer sinnvoll zu fragen, wer nimmt wahr. Also insofern wäre es falsch, wenn ich sagen würde, ich würde das Ich wegkreuzen, halte ich für ganz abwegig. In welcher Relation steht ein Subjekt, das wahrnimmt, zu einem Objekt, was wahrgenommen wird. Es gibt eben das Inhalt, das Objekt, auf das man gerichtet ist, was wahrgenommen wird. Und dann gibt es diesen Zustand, also den Moment, das ist das Erlebnis, sagen auch ein mentales Erlebnis. Und das haben, wir haben also drei Relater, drei Punkte, und die müssen wir irgendwie strukturieren. Und jetzt können Sie sagen, ja, man braucht es gar nicht zu strukturieren. Gut, dann braucht man gar nicht zu strukturieren. Aber wenn man versucht, darüber nachzudenken und dann irgendwie eine Ordnung zu schaffen, dann will man dem, dann macht man Abhängigkeiten. Und dann kann man eben feststellen, und das ist, war sozusagen der Grundgedanke dieses Buches, dass man bis Kant gesagt hat, naja, die Wahrnehmung ist ein Produkt der Objekte. Ja, also wir sehen jetzt hier dieses Glas und die Wahrnehmung ist eine Widerspiegelung und dann gibt es Wörter wie Impression, Eindrucksmetaphorien, also irgendwas geht vom Objekt raus. Wenn man dann so Tafelbilder malt, so, sagen wir im Philosophieunterricht, dann macht man einen Pfeil von dem Objekt zum Subjekt.
Hat doch etwas damit zu tun, dass wenn ich das Glas wahrnehme, wenn Sie das Glas wahrnehmen, wir beide ein Glas wahrnehmen.
Vollkommen richtig. Das ist ein Modell. Modelle haben Stärken und Schwächen und das kann man damit erklären, die Passivität. Das sind Widerspiegelungstheorien. Aber die sind ja doch dann auch sehr stark in Verruf geraten und heute kursieren sie meistens unter der Formulierung Mythos des Gegebenen. Es gibt so etwas Unmittelbares. Und der entscheidende Pol oder Knickpunkt war dann eben Kant, der von einer kopernikanischen Wende spricht und denkt, ja, wir müssen die Abhängigkeit anders denken. Also das Wahrnehmung ist ein Produkt, wo ein Subjekt etwas konstruiert oder synthetisiert oder konstituiert, das kann man differenzieren, aber kommt doch erstmal darauf hinaus, dass die Wahrnehmung eine Leistung eines Subjekts ist. Und mein Vorschlag besteht jetzt nun darin, weder zu einem dieser beiden, ich würde sie beide schon traditionell nennen, Modelle weiterzuarbeiten, das mag in einigen Kontexten ganz sinnvoll sein. Mein Vorschlag, oder was ich einfach mal so durchdenken möchte, mein Vorschlag besteht darin, ob man nicht noch eine dritte Konstellation annehmen kann. Also, dass es nicht vom Objekt ausgeht, sondern dass es sowas wie ein Primat der Wahrnehmung gibt. Und dass also nicht die Wahrnehmung gibt es, weil es ein Subjekt gibt, sondern es gibt das Subjekt, weil es die Wahrnehmung gibt. Ja. Also ich würde eben nicht sagen, dass wir jetzt hier sind und weil es, ich sehe sie, sozusagen die Wahrnehmung ist ein Konstrukt meinerseits, sondern es gibt die Wahrnehmung und die lässt mich hier sein. Also die Abhängigkeit möchte ich umdrehen. Die Relater kriegen eine andere Abhängigkeitsformulierung und das ist der Gedanke, eben mit einem Primat der Wahrnehmung zu arbeiten. Und der Grund für diese Umstrukturierung, die ich dort zur Diskussion stelle, besteht darin, dass ich meine, dass die Wahrnehmung letztendlich ein Phänomen ist, das kann man nicht erklären. Das kann man nicht erklären. Warum es Wahrnehmung gibt, ist für mich so ähnlich wie Aristoteles fragt auch schon, warum gibt es eigentlich Sein und eigentlich nicht Nichtsein? Und ich würde sagen, es ist vergebliche Liebesmühe zu erklären, warum es Wahrnehmung gibt. Und deshalb sage ich, wir gehen davon aus, es gibt Wahrnehmung. Und ich wurde auch gar nicht gefragt, ob ich wahrnehmen will. Das ist eine Zumutung. Und es ist ja nicht so, dass und diese Passivität, dieser Widerfahrenscharakter der Wahrnehmung, möchte ich sagen, das heißt, die Wahrnehmung lässt mich das Subjekt sein, nicht ich mache die Wahrnehmung. Also es gibt nicht die Wahrnehmung, weil es mich gibt, sondern es gibt mich, weil es die Wahrnehmung gibt. Und ich werde sozusagen von der Wahrnehmung in diese Rolle gebracht, ein Subjekt in der Welt sein zu müssen.
Ja, das war's so mehr.
Ja, das war's schon. Also wir gehen jetzt gleich an den Tresen. Und ist das nicht... Ich bin philosophisch sehr ungebildet, daher also nochmal der Aufruf ans Publikumsmikrofon. Ist das nicht in jeder Philosophie so, dass man eine Anfangsgröße braucht, die man eben nicht bestreiten kann?
Ja, vollkommen richtig. Ja. Das ist in jeder Philosophie so, oder da vielleicht nicht in jeder, aber das ist in vielen so. und in mehreren. Und insofern ist das, was ich in diesem Buch vorschlage, eben diese Anfangsgröße sozusagen zu wechseln. Also nicht von der Wirklichkeit eines Subjekts auszugehen, sondern von der Wirklichkeit einer Wahrnehmung.
Ja. Wem schlagen Sie das vor?
Wie bitte?
Wem schlagen Sie das vor?
Nun, das schlage ich denen vor, die sich dafür interessieren. Das muss man nicht, aber es gibt einige Menschen, die interessieren sich dafür, wie wir die Konstellation zwischen Mensch und Welt beschreiben wollen. Das ist eine völlig Tätigkeit. Man kann bestens da leben, ohne dass man sich da Gedanken drüber macht. Also ich würde keinem irgendwie sagen, das muss man machen, aber es gibt nun mal Menschen, die machen sich Gedanken darüber. Und dann gibt es einige, die haben dabei auch den Anspruch, dass sie zu versuchen, Ergebnisse vorzustellen, die man begründen kann. Auch das muss man nicht. Man kann, ich habe ja überhaupt nichts gegeben, man kann Bücher schreiben, der Art, wie man sich die Relation Mensch und Welt vorstellt. Aber von philosophischen Überlegungen würde ich, was ich gar nicht an Philosophie binden würde, doch eben einen Anspruch auf Erklärbarkeit, Begründbarkeit, dass also nicht nur etwas gesagt wird, ja, ich meine, so ist es, so könnte es sein, sondern dass das, was man dort behauptet, vielleicht auch mit Gründen verteidigt werden kann.
Also man muss jetzt sagen, für die, die das Buch noch nicht gelesen haben, es wird durchaus auf hohem Niveau diskutiert in diesem Buch, was sagen will, es kommen viele wichtige Philosophen mit zentralen Einsichten vor, sodass man das also auch gut situieren kann. Der Autor bemüht sich darum, seine sozusagen sensationelle These, die von den beiden Traditionen, die es gibt, da abweicht, plausibel zu machen. Mhm. Ja. Ich habe da ganz viele Fragen. Vielleicht mal die erste Frage. Ja. Wenn Sie sagen, es gibt ein Subjekt und es gibt ein Objekt, es gibt die Wahrnehmung und man muss jetzt mal die Beschreibung sozusagen neu justieren. So, dann ja. dann frage ich ganz am Ende sicher, was das bringt. Aber ich frage vorher noch mal, Sie behandeln streng eigentlich nur solche Relationen zwischen dem Subjekt und etwas, einem Ding zum Beispiel. Sie reden aber immer wieder auch von Welt. Ja? Ja. Sie sagen immer, eben gerade auch zwischen Subjekt und Welt oder ja. so. Wie wichtig ist der Weltbegriff? Weil ist die Welt dann die Addition der Dinge, die ja. mich zwingt, sie wahrzunehmen? Oder ist das mehr?
Ja, erstmal eine pfiffige Frage. Also die Welt ist erstmal die Addition der Dinge, aber nicht nur. Und die Welt ist nicht, also ist sicherlich hier die Addition der Dinge als gedacht, also die Summe dessen, was als Objekt einer Wahrnehmung zu einem Objekt einer Wahrnehmung werden kann, aber nicht nur. Und über dieses nicht nur, da muss ich sagen, halte ich mich jetzt hier erstmal noch mal kurz, das wäre, glaube ich, noch ein weiteres Thema.
Anders gewendet die Frage ja. auch nochmal mit Begriffen. Sie sagen, Wahrnehmung müsse man eher so als Widerfahrnis, als ja. Erlebnis, als ja. etwas, was einem zustößt, ja. Qualifizieren. Und ich glaube, das ist ja eine Sache, die viele intuitiv ja. So auch sehen würden. Das ja. Wort Widerfahrnis hängt wiederum mit der Erfahrung zusammen. Ja. Warum nehmen Sie das Wort Erfahrung nicht? Das ist doch ein schönes Wort.
Ja,
warum ist Wahrnehmung ist so schrecklich? Ich muss immer auch sagen, französisch. Ja, das ist Perception. Das ist eigentlich nur deswegen so furchtbar populär, weil es die französischen Phänomenologen dauernd benutzt haben. Der Merleau-Ponty, den Sie auch zitieren und so weiter. Mhm. Es gibt einen hauseigenen hier Leipziger Philosophen, Leibniz, der hat das auch benutzt. Mhm. Auf den kommen Sie aber nicht zu sprechen.
Nein, nicht zu alt. Kommen viele Autoren vor, die aus dem 18. und 17. Jahrhundert sind. Aber in der Tat hätte man auch weite Strecken dieser Argumentation mit dem Erfahrungsbegriff machen können. Ich glaube, der Wahrnehmungsbegriff hat einen gewissen Vorteil, dass er weniger philosophiehistorisch belastet ist. Also der Erfahrungsbegriff ist ein
Wissen Sie, was mir an dem Wahrnehmungsbegriff sozusagen mal vom Wort her, ja. ich finde das schade, dass da das Wort Nehmen drin steckt. Ja? Das ist so eine 1-zu-1-Beziehung. Das ist so wie, also dann kann ich noch so viel sagen, dass ich das rumdrehen will vom Objekt zum Subjekt und so weiter. Es ist immer noch so eine 1-zu-1. Während im Erfahren ist das Fahren drin. Da ist eine Bewegung drin. Da komme ich viel leichter zum Beispiel zu Sartres Roman Der Ekel und all diesen aus der Phänomenologie heraus erwachsenen Welterfahrungen, die auch sehr verwirrend sein können. Während mit der Wahrnehmung, da bleibe ich halt im Seminar.
Ach, das weiß ich nicht, ob man im Seminar bleibt. Also ich glaube schon, dass Erfahrung ohne Wahrnehmung nur schwer zu denken ist. Aber ich würde Ihnen recht geben, dass der Erfahrungsbegriff vielleicht eine größere Weite hat. Aber die Frage ist, ob man sich die auch gleich zutraut und ob man die will. Da würde ich eher sagen, nee, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das Wahrnehmungsphänomen, auf die Sinnlichkeit. dass der Begriff Wahrnehmung, da steckt Wahr, vielleicht Wahrheit und Nehmen drin, da bin ich nicht so etymologisch angehaucht, dass ich das jetzt so in den Vordergrund rede. Mir geht es, wenn Sie es noch abstrakter formulieren wollen, um Anwesenheitsbewusstsein, um Gegenwartsbewusstsein, um das Bewusstsein, den mentalen Zustand, dieses Erlebnis, ich glaube, jetzt im Moment hier zu sein. Und ich halte die Dinge, die ich wahrnehme, ob man das jetzt erfahre, für real. Und da möchte ich ein Beschreibungsmodell für vorschlagen. Also was Sie da sagen, man könnte über Erfahrung arbeiten, ja, ist auch ein spannendes Thema. Aber wäre noch eine Erweiterung. Und da glaube ich eher, dass ich möchte erstmal mit einer Konzentration anfangen.
Entschuldigung, ja, ich muss das jetzt noch sagen, weil ich glaube, ich bin dann auch schon fertig mit meiner ganzen Kritik. Oder mit meinem ganzen Unverständnis. Weil Sie jetzt sagen, Sie beschränken sich da. Ja. Das gehört durchaus schriftstellerisch zur Qualität des Buches, nicht auszuufern, sondern immer so auf den Gegenstand zuzustoßen. Und dann auf der Seite 129 kommt dann sozusagen
129.
Kommt die Offenbarung, wo Sie dann sagen, Sie sind für die thematische Bescheidenheit. Und Sie, was Sie eben gerade gesagt haben, alles läuft bei Ihnen darauf hinaus, zu sagen, dass ich jetzt muss ich hoffentlich Ihre eigenen Worte wiederfinden, dass ich sozusagen in der Wahrnehmung wird mir zugemutet, etwas als existent anzuerkennen. Und indem ich das tue, habe ich sozusagen auch meine eigene Existenz gesetzt oder erfahren oder in der Wahrnehmung ist sie damit auch gegeben. Und zwar sozusagen von mir unabhängig, sie ist quasi mir gegeben. So, ich weiß nicht, ich sehe dann nicht mehr, wie man dort weiterkommen kann. Ich sehe dann, dass sie sich bescheiden wollen und ich würde sagen, das wird dann arm irgendwie. Ich kann da nicht mehr sehen, wie sie jetzt zum Beispiel zur Sinnlichkeit kommen wollen. Ja, in der Wahrnehmung haben sie gesagt, stecken alle Sinne drin. Nicht nur das Sehen, sondern alle Sinne. Ja. Aber ehrlich gesagt, so richtig ausführen tun sie das nicht. Und die Fülle sozusagen dessen, was Wahrnehmung sein kann, deswegen kam ich auf Erfahrung zu sprechen. Erfahrung ist für mich ein Begriff, der eine Fülle wiedergibt. Diese Fülle sehe ich in dem Wahrnehmungsbegriff, wie Sie ihn gerade zuspitzen, nicht. Sondern Sie kommen dann auf etwas, was Ontologie ist, ja, und sagen, letztendlich in der Wahrnehmung wird etwas bestätigt. Ja. Und warum ist das so eine tolle Sache?
Ja, also mit Ontologie, das wäre vielleicht noch ein anderes Phänomen, ob das ist. Was ich als thematische Bescheidenheit einfordere, fordere ich ja nicht, dass man sagt, man soll über weniger Themen nachdenken oder reden oder schreiben, sondern meine Argumentation macht sich für einen Versuch stark, der vielleicht bei einigen, auch vielleicht bei Ihnen, außer Mode gekommen ist, dass ich doch versuche, können wir nicht auch mal Dinge begründen? Wir leben in einem Zeitalter des Interpretationismus, wo man sagt, ja, das kann so interpretiert werden, das kann so interpretiert werden. Und ich glaube, die Phänomenologie ist in der Tat eine philosophische Strömung, welche schon mit dem Anspruch auftritt, dass das, was sie behauptet, auf Begründungen basiert. Und die phänomenologische Begründungsstrategie, die eben das, was sie behauptet, an die eigene Erfahrung bindet, ist sicherlich eine Strategie, mit der man nicht über alles reden kann. Also ich stelle mir zum Beispiel ausgesprochen schwer vor, eine phänomenologische Ethik zu schreiben. Also der Punkt ist die Tatsache, dass man vielleicht nicht über alles begründet, mit einem Anspruch auf Richtigkeit, Wahrheit, Intersubjektivität reden kann, das muss ja nicht heißen, dass man nicht über andere Sachen ausschreiben kann, aber der Punkt ist, dass ich meine, dass in der Philosophie schon das Bemühen verfolgt werden sollte. Und das kann man aber nicht zu allen fragen. Und das ist das, was ich mit thematischer Bescheidenheit meine. Nur weil uns alles brennend interessiert, ist es ja nicht so, dass wir auf alles, was uns brennend interessiert, irgendwie begründbare Antworten. Wir können uns Geschichten erzählen, ja. Ist auch meistens spannend. Aber es gibt einige Bereiche, wo wir uns vielleicht mal keine Geschichten erzählen wollen. Und ich glaube, dass die Wahrnehmung eben ein Bereich ist, wo wir sehr viele Strukturen ja mit einer a priorischen, das heißt mit einer logischen Notwendigkeit beschreiben können. Wenn Sie sagen, ja, da bleibt die Fülle der Wahrnehmung auf der Strecke, ja, da haben Sie vollkommen recht, aber das liegt nicht daran, weil die sozusagen von mir vermisst wird, weil ich sie nicht beschreiben möchte, sondern weil das Anliegen ist ein anderes. Mir geht es vielmehr, was Sie vielleicht jetzt als ein Schreckgespenst empfinden, um den Versuch so einer Art Mathematik der Wahrnehmung. Was sind Strukturen, die notwendig für wahrnehmende Subjekte? Das mag Sie vielleicht nicht interessieren, weil das eben nicht die Fülle ist, natürlich. Klar, ja, wenn Sie den Satz des Pythagoras haben, haben Sie auch nicht die Fülle der Dreiecke in der Welt. Aber trotzdem gibt es auch einige, die interessieren sich für die a priorischen Strukturen. Ja. Und insofern versuche ich das, und das ist ja auch ein Begriff, den ich dort zur Diskussion stelle, eine Art Bewusstseinsgeometrie. Können wir nicht für die Strukturen des Bewusstseins mathematisch gültig, ja, also mit einem Anspruch, da, also das, jetzt können Sie sagen, ja, das ist falsch, dann lassen Sie uns über die Beweise reden. Ja, aber der Anspruch ist schon, dass wir auch für die Wahrnehmung a priorische Strukturen beschreiben können, notwendige Strukturen beschreiben können. Wenn ich den Anspruch erheben würde, dass sie so gültig sind wie mathematische Gesetze. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, da bleibt die Fülle der Wahrnehmung auf der Strecke. Aber das ist ja gerade der Sinn der Sache. Genauso wie die Fülle der vielen Dreiecke in der Mathematik nicht beachtet wird. Ja. Da können Sie auch sagen, mein Gott, es gibt so schöne, viele, bunte, tolle Dreiecke in der Welt. Und Pythagoras hat sie alle gar nicht beachtet. Ja. Das ist eher ein Interessenunterschied, würde ich sagen. Ja, man kann sich mal der Fülle zuwenden, aber man kann es ja mal probieren, ob wir nicht auch ja, sozusagen Strukturen haben müssen. Jetzt kommt ja eben der Gedanke, die vorhanden sein müssen, damit Wahrnehmung vorhanden ist. Ja, also was muss sein, damit wir überhaupt sagen können, wir sind in der Situation wahrzunehmen. Das heißt, was ist nicht denkbarerweise nicht vorhanden? Ja, und das ist der Versuch.
Ja, also was man jetzt hier wunderbar sehen kann, er arbeitet ganz stark mit Feindbildern.
Finden Sie?
Ja, wieso? Also zum Beispiel der globale Hermeneut, der kommt auch ganz böse weg und dann sprechen Sie auch von Mythen und Mythenvorwurf und Interpretationismus. Also ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht diese ersten 100 Seiten wirklich als Sprungbrett gebraucht haben, vielleicht mehr für Ihren eigenen Schreibvorgang, eben als Feindbild, um sich abzugrenzen. Und ich sage das auch deswegen, weil Sie ja in dem ganzen Text auch immer ich sagen. Das finde ich beachtlich. Also wir begraben ja jeden Monat einmal das Subjekt, das wissen die, da weiß das Publikum schon. Also Sie sagen ich und Sie grenzen sich ab. Ist das Ihr Denkvorgang?
Nein, was die Abgrenzung angeht, das hatte ich ja eingehend schon gesagt, meine ich einfach, dass es notwendig ist, wenn man versucht, diese Konstellation zwischen Subjekt und wahrgenommenen Gegenstand und Wahrnehmung in ein neues Verhältnis zu rücken oder in ein anderes Abhängigkeitsverhältnis von aus einer anderen Perspektive mal zu beschreiben, als wir es lange kennen, dann ist es meiner Ansicht nach sinnvoll, dass man vorher sagt, was sind die Schwächen dieses Paradigmas, ist, was vom Subjekt ausgeht. Und das nenne ich Interpretationismus, das halte ich, glaube ich, für ist ja nicht ein Begriff, der von mir kommt, das ist die gängige Beschreibung, wo also die Tätigkeit der Wahrnehmung als eine vom Subjekt geleistete Interpretationstätigkeit verstanden wird. Und da meine ich, dass es sinnvoll ist, bevor man sagt, ja, lasst uns doch mal ein anderes Abhängigkeitsverhältnis überlegen, dass man da die Schwächen konstruiert. In der Tat ist der Mythenbegriff hier ein zentraler Begriff, aber der geht ja gar nicht auf mich zurück, sondern der Interpretationismus wirft ja, das ist ja ein gängiger Vorwurf, wirft ja den eben älteren Theorien, die mit Widerspiegelungskonzepten arbeiten, vor, ein Mythos des Gegebenen zu sein. Das ist ein Terminus von Sellers. Und dieser Terminus hat eine ausgesprochene Verbreitung bekommen. Also der Mythenvorwurf ist ständig in der Philosophie präsent. Und was ich nun meine, ist, dass der Interpretationismus nun überhaupt nicht den Mythos des Gegebenen, ja, wodurch kann man den dann überwinden? Ja, das ist ja die Frage. Sondern dass der Interpretationismus an die Stelle des Mythos des Gegebenen, das heißt, also die Welt sei unmittelbar gegeben, nun sagt ja, die Welt sei mittelbar gegeben. Das scheint mir aber eine genauso mythische Struktur zu sein. Und unter mythisch verstehe ich, dass mit Entitäten, mit Annahmen gearbeitet werden, die sich der Erfahrung entziehen. Das ist etwas, was wir in vielen Kontexten schätzen. Und ich glaube auch, dass wir im Alltag kaum sehr weit kommen, ohne dass wir mit Unterstellungen arbeiten, mit Annahmen arbeiten, die sich der Wahrnehmung entziehen. Das ist auch, wenn solange das als Modell bleibt, ist das alles gar kein Problem. Das Problem wird bloß, dass ich meine, dass die Philosophie in dem Kanon der vorhandenen Wissenschaften eine gewisse Sonderstellung einnimmt. Und diese Sonderstellung besteht darin, dass ich meine, dass Philosophie nicht umher kann, die Frage zu stellen, was ist das, was die Modelle modellieren. Unsere Wissenschaften haben gigantische Erfolge, die zu größtenteils auf Modellen aufbauen. Und ein Modell ist eben, bei meinem Modell kommt es gar nicht sozusagen auf die Frage der Wahrheit an. Ein Modell ist so gut, wie es nützlich ist. Da kann man was, ist das eine Methode. Damit können wir was beherrschen. Und ein Modell, es hat also sozusagen einen praktischen Zweck. Aber es gibt nun mal das Interesse von Menschen und vielleicht eben auch von bestimmten Wissenschaftlern, und das will ich dann als ein genuin philosophisches Interesse bezeichnen, dass man sich dafür interessiert, was ist denn was dieses Modell modelliert? Und dann merkt man, wenn man die Frage stellt, was ist das, was ein wissenschaftliches Modell modelliert, kann man ja nicht mit einem neuen Modell antworten, weil wir dann in eine Iteration kommen. Dann kann ich sagen, ja, dafür habe ich auch ein Modell. Ja, dann frage ich, ja, was ist das Modell? Und deshalb ist dieser Gedanke in diesem Buch eine Art modellfreie Philosophie. Und das ist das, was ich meine, was eigentlich der Leitgedanke phänomenologischen Philosophierens ist. Phänomenologie würde ich geradezu so definieren als der Versuch, Philosophie ohne Modell zu betreiben.
Ja, also das Ich ist Ihnen schon sehr wichtig, und das heißt, Sie sind so ein Rufer in der Wüste, ein Einsamer.
Ach, weiß ich nicht. kann man hier eine Rumfrage, meint einer, dass er nicht ist. Also das Ich ist, was, wenn Sie sagen, ist so wichtig.
Ja, also hier stehen solche Sätze, so ist es mir ergangen. Das kommt mir fast schon Rousseau-mäßig als Bekenntnis daher, als ob Sie auch ganz lange über diese Modelle nachgegrübelt hätten und dann, da kam die Eingebung und alles wurde anders.
Ja, der Punkt ist, wenn man versucht, etwas zu beschreiben über die Wahrnehmung, wo man sich jetzt nicht auf ein Modell zurückbezieht, das heißt, wo man sich jetzt nicht die Gedanken macht, ja, wie könnte das denn alles, was wir erfahren, zustande kommen? Also, dass man sich Geschichten ausdenkt, Entstehungsgeschichten, Wahrnehmungsentstehungsgeschichten, mit denen wir in den Wahrnehmungstheorien geradezu en masse konfrontiert werden.
Erzählen Sie doch mal eine fürs nicht-philosophische Publikum.
Ja, gut, eine sehr verbreitete Wahrnehmungsentstehungsgeschichte ist die, dass sozusagen aus Reizen durch eine Tätigkeit Wahrnehmung entstehen. Und das ist eigentlich die große Wahrnehmungsentstehungsgeschichte, mit der wir schon in der Grundschule lernen, das heute Kinder, versuchen zu erklären, wie Wahrnehmung entsteht. Da gibt es dann viele Synonyme, es gibt sozusagen Empfindungen, Reize. Einige nennen das dann Sinnesdaten, Sense Data. Und dann gibt es Perzepte, Impressionen. Also da haben die verschiedenen Philosophen, verschiedenen Psychologen verschiedene Bausteine. Und diese Bausteine, die immer irgendwie atomistisch, so wie kleine Elemente konstruiert sind, werden dann durch Tätigkeiten zusammengefügt. Das ist dann die Tätigkeit des Subjekts, das macht dann was. Und das Ergebnis ist dann irgendwie auf einmal die Wahrnehmung. Man hat manchmal den Eindruck, dass diese Theorien, die waren ja am Anfang immer spannend, aber also wie so eine Art Spätfolge von Lego-Steinspielen. Als wenn die Welt wie aus Legosteinen zusammengebaut worden wäre. Und das ist natürlich philosophisch gesehen ein blanker Mythos. Keiner von uns hat je eine Impression gesehen, hat je ein Perzept gesehen, hat je Sinnesdaten gesehen. Das sind Geschichten, die können wir uns erzählen. Es gibt Empfindungen, ja, wo sind sie denn? Zeigen Sie mir mal eine. Und also das heißt, hier wird das Phänomen, wir sehen jetzt hier was, ich sehe Sie, und dann überlegt man sich, wie könnte es denn dazu gekommen sein, dass wir uns sehen? Und das finde ich ja auch alles ganz nett, da kann man sich ja auch Geschichten drüber ausdenken, wenn die praktisch sind, ist das gut, aber wenn ich meine, dass die Philosophie eine höhere Härte haben muss, eine Härte, eine größere Radikalität, dass sie fragt, ja, ist das denn auch so? Und da halte ich es eben für einen Schritt ins Mythische, ins Religiöse, und da würde ich mich ganz nah an David Hume fühlen, der genauso über die Kausalität argumentiert, dass wir auf einmal die Wirklichkeit, in der wir uns mal wiederfinden, erklären, indem wir auf etwas zurückgreifen, was wir überhaupt nicht mehr wahrnehmen können. Das ist überhaupt kein Vorwurf, wenn man, das ist ein praktisches Modell, da kann man oft mit arbeiten. Wir haben andere Konstellationen, was weiß ich, die Physik hat gigantische Erfolge mit einem Atommodell, wo es sogar Atombestandteile noch gibt, aber trotzdem würden wir das in der Philosophie, in der philosophischen Ontologie, glaube ich, nicht als eine Antwort auf die Frage, was ist Sein, nehmen. Und diese Verwirrung zwischen Modell und philosophischer Theorie, die haben wir leider in der Wahrnehmungsphilosophie ständig, weil immer wieder wird dieses Modell, wo sozusagen im Nachhinein konstruieren wir uns eine Vorgeschichte, wie es gewesen sein könnte.
Aber warum sind Sie da so ungnädig? Also Sie sagen, die Philosophie und die Wissenschaft sind zwei verschiedene Dinge. Und Sie möchten jetzt mal das Subjekt nicht denken als etwas, was Reize verarbeitet und insofern eine energetische Passivität hat. Und Sie möchten das auch nicht als konstruierenden Projektionsapparat sehen. Beziehungsweise Sie sagen, diese beiden Modelle lassen sich nicht zu Ende denken, beziehungsweise gehen dann über das, was Sie eigentlich erklären können, weit hinaus, indem Sie sich dann ein Bild der Welt machen, nämlich all dessen, was mich bestimmt.
Ja.
oder ein Bild sozusagen einer unendlich tiefen Subjektivität, die alles sozusagen aus sich heraus stemmt, was dann irgendwie im Bewusstsein letztlich ist. Und da sagen Sie, lassen Sie uns doch mal konzentrieren auf das, was sozusagen essentiell, wesentlich, alleinig vorliegt. Ja, und das ist diese Wahrnehmung. Das ist sozusagen eine Grundbeziehung, die es gibt. Ja. So. Und damit sagen Sie aber jetzt mir als dem Leser, es gibt, lieber Leser, jede Menge Theorien, ja, und ich kann da allem folgen, was Sie sagen, die versuchen etwas zu erklären und da verheben sie sich. Sie erklären ein bisschen mehr, als sie eigentlich dürfen. So. Und jetzt kommt der Philosoph und er sagt mal, was das Grundverhältnis ist. Und dann sagt er ganz voller Stolz, damit habe ich gar nichts erklärt. Da kann man gar nichts mit erklären. Das kann man nun mal so hinnehmen. Das heißt, Sie sagen, die Philosophie in diesem Punkte ist dann auch nicht mehr anschlussfähig an die Wissenschaftler. Die Wissenschaftler würden dort dann ab der Seite 130 oder so in das Buch zuklappen und sagen, ja, das hat uns jetzt aber nicht geholfen.
Also erstmal würde ich überhaupt nicht mit dieser Opposition Philosophie und Wissenschaftler arbeiten. Nee, ganz und gar nicht. Und im Gegenteil, also ich würde meine eigenen philosophischen Bemühungen immer als, man kann scheitern und jeder scheitert so gut er kann. Aber ich würde sie selbst als wissenschaftliche Bemühungen verstehen. Und was verlangen wir denn von wissenschaftlichen Bemühungen? Das heißt, können wir das, was wir behaupten, begründen? Und da glaube ich, dass Modelle ihre Stärke in der Praxis entwickeln. Modelle haben Methodenanspruch. Und Modelle werden zum Mythos, wenn sie als eine philosophische Antwort genommen werden. Das ist gerade umgekehrt. Es ist ja das dezidiert wissenschaftliche Bemühen um Begründung von Allgemeinaussagen, das mich dazu treibt, eben an der eigenen Erfahrung anzusetzen. Es ist ja gerade dieses Bemühen um Wissenschaft. Das heißt also, wenn Sie sagen, was habe ich gegen diese Modelle? Ich habe da überhaupt nichts gegen. Wir können uns Geschichten von morgens bis abends erzählen.
Aber daraus besteht die Welt, verstehen Sie?
Ja, natürlich, sie besteht auch aus Wissenschaftlern, die darüber hinaus das Bemühen haben, ob wir auch Strukturen finden können, die einen Geltungsanspruch haben, welcher nicht an die Subjektivität des Wissenschaftlers gebunden ist.
Darf ich Sie mal so eine philosophische, historische Frage stellen? Sie betrachten sich als Phänomenologen, oder?
Ja.
Ja, aber mehr so der Husserlschen Richtung.
Ach, das weiß ich nicht.
Weil Sie so stark mit dem Ich haben. Weil ich kenne diese Phänomenologen als Franzosen und da sind sie nämlich so total offen. Und dann sagen sie, dann knüpfen sie an Husserl, der das wollend, fühlend, vorstellende Wesen hat.
Ja.
Dann schwelgen die darin, dass nun irgendwie Kunst und Realitätswahrnehmung ineinander überblenden, bis hin zum Wahnsinn, den man nicht mehr eigentlich vom Realitätsbewusstsein abgrenzen kann. Da wird auf einmal die ganze Breite und Fülle, die man aus jedem Roman lesen kann und die wir ja auch wirklich sozusagen voll bejahen können, als etwas, was unsere Wahrnehmung ausmacht. Ich habe das noch nie verstanden, dass man Gläser und Tische immer nur wahrnimmt in der Philosophie. Ich fand das toll, dass endlich mal noch mehr wahrgenommen wurde.
Tomaten und Autos werden ja
auch
wahrgenommen.
Und jetzt kommen Sie und nehmen mir das jetzt wieder weg und Sie sagen gleichzeitig, Sie sind ein Phänomenologe, aber das sind Sie nicht von dieser französischen Richtung.
Von der französischen weniger, beziehungsweise Merleau-Ponty ist für mich schon ein großer Referenzautor und Bezugspol. Gerade das, was ich angehend sagte, dass man versucht, sozusagen diese Konstellation zwischen Subjekt und der Wahrnehmung und Objekt der Wahrnehmung, von der Wahrnehmung selbst zu denken, an das, was man vielleicht ein Primat der Wahrnehmung nennen kann, schließt ja doch in hohem Maße an Merleau-Ponty an. Und ich würde das auch nicht so gegeneinander ausspielen, jetzt ob Husserl oder nicht. Es gibt meiner Ansicht nach einige Bemühungen, die ich für wesentlich für die Phänomenologie halte. Und die kann man eigentlich schon sehr schön mit dem Namen Phänomenologie beschreiben. Es heißt eben nicht Phänomenographie. Das heißt, der Phänomenologe sollte meiner Ansicht nach nicht dabei bestehen bleiben, einfach zu beschreiben, was vielleicht auch ihrem Begriff der Fülle entgegenkommt, was die Fülle der Dinge ausmacht.
Aber Sie sagen selber, es geht darum, genau zu beschreiben.
Ja, aber
das Wort beschreiben hat bei Ihnen einen wichtigen Stellenwert.
Ja, vollkommen richtig, aber schon zweckgerichtet. Und zwar eben in dieser Hinsicht, meine ich, ist der Name Phänomenologie ausgesprochen treffend, es geht um eine Logik der Phänomene, was sind die notwendigen Strukturen in den Phänomenen, die vorhanden sein müssen, damit die Phänomene sind, die sie sind. Ja. Das ist ja der Gedanke.
Phänomene sind Dingphänomene.
Nicht unbedingt, nein. Aber bei der Wahrnehmung spielt nun mal die Dingwahrnehmung eine zentrale Rolle. Aber das wäre natürlich eine vollkommene Verkürzung. Phänomene unterscheiden sich von Dingen und Objekten, dass sie immer Phänomene sind immer etwas für jemanden. Das heißt also ein etwas, was im Bewusstsein für jemanden gegeben ist. Und der Grundgedanke, und das ist sicherlich ein Grundgedanke, den man bei Husserl das erste Mal in aller wünschenswerten Deutlichkeit formuliert findet, ist, dass wir auch in diesen in der phänomenalen Welt, in den Phänomenen, dass wir da nicht sozusagen nur bei der Beschreibung, ja, mir ist es so, vielleicht ist es für ihn so, der eine hat es so gesehen, sondern dass wir dort Strukturen finden können. Er hat da ja diese Methode der eidetischen Variationen entwickelt, die ich aufgreife und für die ich mich auch stark mache. Und eine Methode, mit der er versucht, in der Phänomenwelt Strukturen zu beschreiben, die eine Notwendigkeit für diese Phänomene haben. Da können Sie immer sagen, ja, das interessiert einen nicht, weil Sie so auf die Fülle ausgerichtet sind. Ja, das stimmt, das mag sein. Aber da würde ich eben, weil Sie auch sagten, ja, die Wissenschaftler und das soll hier Philosophie, wäre keine Wissenschaft. Nee, im Gegenteil. Ich meine, da hat Husserl hat eben so ein schönes Buch mit dem noch bemerkenswerten Titel ja, geschrieben, Philosophie als strenge Wissenschaft. Ja. Und er sagte ja selbst, mein Gott, ich stehe hier so altmodisch da, die Leute, die wollen alle nur noch Geschichten erzählen. Da fragt keiner, ist das denn richtig? Kann man das auch begründen? Hauptsache irgendwie toll. Ja, ja. Und da sagt er, nein, ich will wieder kartesianische Meditation.
Ich glaube, hinter diesen Geschichten steht, also ich will das jetzt gar nicht so abwerten, aber für mich stand immer hinter der Insistenz einiger Philosophen, die nicht so streng waren, auf der Geschichte steht dahinter das Bemühen darum, der Welt auch einen Zusammenhang zu geben. Ja. Also die Dinge miteinander kontinuierlich sein zu lassen. Ja. Und das ist zum Beispiel Geschichte etwas, was wir erzählen. Mein Leben besteht doch nicht daraus, dass ich lauter unterbrochene Wahrnehmungseinrichtungen habe. Wir kommen ja noch gleich darauf, was es bedeutet, wenn ich die Augen schließe. Ja? Mhm. Sondern sie besteht aus einem Fluss. Mhm. Und das haben doch viele bei Husserl auch vermisst, sozusagen, ne, diesen Zusammenhang. Ja.
Da würde ich Ihnen uneingeschränkt recht geben. Aber die Frage ist doch jetzt, wenn Sie sagen, es besteht aus einem Fluss, wie wollen wir da jetzt weiter mit umgehen?
Das ist schwierig.
Ja, genau, schwierig, ja. Das sage ich auch. Und jetzt kann man eben sagen, wollen wir uns das mit Modellen versuchen zu erklären? Denken wir uns was aus, was da irgendwie hintergründig wirkt? Nochmal, ich habe da überhaupt nichts gegen, aber man muss das dann schon mit aller Deutlichkeit sagen, dann gehen wir den Schritt ins Mystische, ins Religiöse, in eine Unterstellungshermeneutik. Und da sind Phänomenologen, der Phänomenologe ist sozusagen der Antikommissar. Ja? Der will überhaupt nichts unterstellen. Er versucht die Welt nicht dadurch zu erklären, indem er etwas im Hintergrund Wirkendes annimmt. Weil er nicht auf Instanzen zurückgreifen möchte, die sich selbst der Erfahrung entziehen. Das ist sozusagen die Herausforderung dieses Projektes. Also eine wirkliche Philosophie der Immanenz.
Ja, ist also der Husserl ist der Mensch, der so viele Bände der Beschreibung hinterlassen hat, worin er dauernd versucht, irgendwas zu reduzieren, dass man an der Zahl seiner Versuche eigentlich schon sehen kann, dass das Unternehmen ziemlich schwierig ist. Ja.
Ja. Ich komme noch mal auf Ihre Bestimmung der Philosophie. Also Sie hatten zwischendrin schon formuliert, sie soll härter und schärfer und grundsätzlicher sein oder Sie haben auch die Mathematik ins Spiel gebracht.
Ja.
Also das ist dann doch schon die höchste Wissenschaft, die Philosophie.
Nein, also da würde ich, würde ich nicht sagen. Mhm. Warum ist das die höchste Wissenschaft? Wüsste ich jetzt keinen Grund. Ich würde der Philosophie schon eine spezifische Aufgabenstellung zuweisen. Und höchste müsste man sagen, an welchem Maßstab gemessen?
Na, Sie haben das eben selbst so formuliert.
Nee, das könnte ich, also dann wäre es vielleicht eine ungünstige Formulierung. Ja. Aber das im wertenden Sinne wüsste ich nicht, warum man das die höchste Wissenschaft nennen sollte.
Und dann nochmal zu dem ganzen Ensemble der Wissenschaften. Sie haben mehrfach und in dem Buch auch von Erfolgen in der Wissenschaft gesprochen.
Ja.
Also ich versuche das jetzt mal auf die Literaturwissenschaft zu übertragen und ich weiß nicht, was da ein Erfolg sein könnte. Was ist das für ein Kriterium?
Ja gut, ich hatte es ja schon ausgeführt, dass es modellierende Wissenschaften gibt und modellierende Wissenschaften wollen eine Methode entwickeln, eine Praxis entwickeln, einen Umgang. Und da würde ich von einem Erfolg sprechen, wenn das Ziel, was man sich setzt, erreicht wird.
Aber wird das überhaupt hier erreicht?
Oh, ich denke schon, dass wir viele Dinge können. Also viele Maschinen funktionieren, ja. Und sie funktionieren aufgrund von Modellen, die wir anwenden.
Ja.
Wir haben Beschreibungstechniken, die funktionieren, ja. Das würde ich schon als einen Erfolg sehen und auch in der Literaturwissenschaft gibt es Beschreibungstechniken, die als Beschreibungstechniken...
Das müssen wir jetzt einfach mal hinnehmen. Er will es nicht mit der sozusagen technischen, wissenschaftlichen Welt brechen oder so weiter.
Ja.
Die akzeptiert er. Wenn wir jetzt mal auf diese...
Ja.
Ich meine, Sie haben ja auch Fakultätskollegen und es ist einfach zu anstrengend, dann immer zu sagen, man will so ganz was Besonderes sein.
Nein, ich glaube, ich weiß nicht, warum man das so sehen soll. Nein, es ist eben, dass ich da eher versuche, die Philosophie als ein Projekt darzustellen, was eine genuine Frage stellt.
Und, ja. Können wir das nochmal weiterverfolgen, jetzt vielleicht tatsächlich auf das Ende des Buches zu sprechen kommen, wo es dann einen für mich ehrlich gesagt überraschenden Schluss gibt, nämlich nachdem Sie vorher das ganz schön mit dieser Zumutung der Anwesenheit erklärt haben. Also Wahrnehmung ist das, worin ich mich sozusagen erfahre, als jemand, dem sozusagen die Realität dauernd irgendetwas zumutet. Ja, das ist in der Wahrnehmung eben dann der Fall. Und dann gibt es aber auch Zustände des Schlafens und dann gibt es aber auch Zustände der Bildbetrachtung, und zwar der Kunstbetrachtung eigentlich. Ja? Also Bild jetzt als Kunstwerk gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da macht diese ganze Wahrnehmung Pause, oder?
Ja, wir nennen das Pause. Ja, genau. Aber ich möchte noch mal eben schrittweise vorgehen mit der Zumutung. Es ist ja nicht so, dass ich die konkreten Gegenstände in der Welt als die Zumutung beschreibe, sondern der Bewusstseinszustand, ein Wahrnehmender zu sein, wird als eine Zumutung beschrieben. Und der Gedanke ist, dass ich da mit einer gewissen Doppeldeutigkeit des Wortes Zumutung spielen möchte. Die Phänomenologie, und das ist zum Beispiel Husserlsche Phänomenologie, versucht zu beschreiben, wie etwas im Bewusstsein einem zumute ist. Zumute sein. Also ich sehe jetzt hier etwas. Und dann geht es darum zu beschreiben, wie die Gegebenheitsweise. Wie ist etwas gegeben, also präsent, bewusst, wenn es gesehen wird? Und dass ich daraus jetzt dieses Substantiv Zumutung mache, wo wir eine negative Konnotation mit haben, liegt daran, dass ich eben diesen Widerfahrenscharakter damit ausdrücken möchte. Keiner von uns wurde je gefragt, möchtest du das Subjekt deiner Wahrnehmung sein? Nein, wir müssen es sein. Und jetzt, dann kommen ja die Punkte, die auch sozusagen unreduzierbar sind. Weil ich das Subjekt meiner Wahrnehmung sein muss, muss ich in einer öffentlichen Welt sein. Ich werde in eine Welt gebracht, in der es andere Subjekte gibt. Und das halte ich für logisch notwendig. Also wenn ich wahrnehme, muss ich selbst leiblich dabei sein. Und das meine ich mit Zumutungscharakter, das sind diese Widerfahrnisse. Es geht nicht darum, dass ich mal irgendwo am Tag was sehe, was ich irgendwie blöde finde, sondern das Phänomen der Wahrnehmung selbst ist die Zumutung. Das in der Welt sein ist die Zumutung, das Subjekt meiner Wahrnehmung sein.
Aber was ist daran eigentlich Zumutung? Ich meine, das ist doch einfach toll.
Nein, das sind die zwei Punkte. Erstmal, weil es mit einer bestimmten Weise verbunden ist, wie mir zumute ist.
Diese Metapher ist mir ehrlich gesagt entgangen. Ich wusste nicht, dass ich derartig spielerisch bin.
Nicht nur Seite 129. Ja. Also weil es eine bestimmte Weise ist, wie mir zumute ist. Und das ist ja der Grundgedanke der Phänomenologie. Beschreibe, wie dir zumute ist. Und ich versuche damit den Widerfahrenscharakter durch die Substantivierung dieses Zumute-Sein hineinzubringen. Und jetzt meine ich in der Tat, dass es in der Wahrnehmung, wo ich dann die verschiedenen Zumutungen beschreibe, aber eben es geht mir immer darum, logisch notwendige Zumutungen zu beschreiben. Zum Beispiel kann es gar nicht anders sein, als dass ich selbst sichtbar dabei bin. Wenn ich wahrnehmen will, muss ich dabei sein. Ich werde immer mitgeschleppt. Also das heißt, also ich bin immer in der Welt, in der ich ja selbst präsent, was ja zum Beispiel für die Fantasie gar nicht gilt. Man kann sich, oder in der Erinnerung oder etwas. Das heißt, die Wahrnehmung nimmt mich mit an den Ort. Das heißt, es ist nicht nur ein Präsenzbewusstsein von etwas, sondern es ist immer ein Anwesenheitsbewusstsein, was reflexiv ist. Das heißt, wenn etwas anwesend ist, bin ich dem anwesend.
Ja, und jetzt kommen wir nämlich dahin, dass Sie sozusagen einen ganz harten Schnitt machen zwischen Realität und Kunst. Ja? Und ich dachte gerade, mit einem Begriff der Wahrnehmung könnte man da einen fließenden Übergang machen. Ja? Leute, die plötzlich so in Geschichten leben, dass sie das für wahr halten, was sie gelesen haben oder was sie gesehen haben. Ja. Dafür haben sie gar keinen Sinn, oder das nennen sie dann einfach Fantasie.
Nein, der Punkt ist erstmal der, dass die Kunstproblematik bei mir eigentlich gar keine Rolle spielt, sondern es geht um die Bildproblematik. Und nicht jedes Bild muss ein Kunstwerk sein und nicht jedes Kunstwerk muss ein Bild sein. Also da haben wir wirklich ein ganz anderes Thema. Und das, was ich dort unter dem Begriff Partizipationspause zu beschreiben versuche, glaube ich, ist sogar ein Phänomen, welches nicht gerade zu meisten vielleicht an Bildern zu beobachten ist, was gar nicht...
die gar Sie sagen nicht, eher als in Filmen zum Beispiel.
Ja, in Filmen, aber die müssen keinen Kunststatus haben. Also Kunst spielt bei mir überhaupt gar keine Rolle. Der Gedanke ist jetzt der, ob nicht dieses Zumutungen, die von dem mentalen Zustand, das Subjekt meiner Wahrnehmung sein zu müssen, ausgehen, sozusagen relativiert werden können. Und da haben Sie recht, ich drehe eine bestimmte Argumentationsstrategie, die wir derzeit in der Bildtheorie haben, um. Natürlich wurde schon oft über die Abhängigkeit von Bild und Wahrnehmung nachgedacht. Und da gibt es so diese Tendenz, dass man sagt, ja, irgendwie ist es im Bild besser. Das Bild steigert die Wahrnehmung, macht sie besser, macht sie zugänglich, dann wie es von Bild und Wissen, Erkenntnis. Das will ich gar nicht für falsch halten, aber ich meine auch, dass es in gewisser Hinsicht ist sozusagen die Betrachtung von Bildern ein, wie soll ich mal sagen, Entlastung von bestimmten Zumutungen. Denn die eine Zumutung, die ja mit dem Zustand in, verbunden sind, dass ich jetzt im Zustand bin, wahrnehmend zu sein, bedeutet ja, dass ich hier mitgegenwärtig sein muss. Das heißt, ich schleppe mich immer als leibliches, öffentliches, selbstsichtbares Subjekt. Sehen heißt auch notwendigerweise die Zumutung erleiden zu müssen, sichtbar zu sein. Diese Zumutung ist sozusagen inhibiert, würde Husserl sagen, eingeklammert im Moment, wenn ich etwas auf einem Bild sehe. Nur auf einem Bild kann ich etwas sehen, ohne selbst für das, was ich dort sehe, sichtbar zu sein. Und nur auf einem Bild kann ich etwas sehen, ohne die Zumutung erleiden zu müssen, dabei zu sein. Und das empfinde ich als eine große Form von Entlastung.
Sie nennen das Zuschauen.
Ja, ganz genau. Aber der springende Punkt, klar, Zuschauen, wir kennen das ist ja ein klassischer Begriff aus vielen Theorien, aber nicht nur aus der Ästhetik, auch aus der Ethik, aber auch aus der Phänomenologie, Epoche. Und da ist es aber immer so, dass der Zuschauer sozusagen aufgrund einer Haltung entsteht. Also wir gehen da mal ins Theater und da ist das ja relativ konventionalisiert, dass man dem Geschehen auf der Bühne eine Zuschauerhaltung einnimmt. Man betrachtet das als Zuschauer. Und man könnte auch sagen, wir nehmen die Welt als Zuschauer wahr. Wir können in ein Straßencafé gehen und gucken uns das Geschehen wie ein Zuschauer an, als wenn wir nicht ein Teilnehmer wären. Und jetzt ist ja das Interessante, wir können die Welt, die sichtbare Welt, als Zuschauer wahrnehmen, also so tun, als wenn wir nicht Teil der Welt wären, was wir aber sind. Aber es ist ja völlig aberwitzig zu sagen, lass uns doch mal die Welt anschauen, als wenn sie real wäre. Die ist real. Und da kann man nicht mehr als real sehen. Das heißt, der Welt gegenüber kann ich die Haltung des Zuschauers annehmen. Und dem Bild gegenüber, jetzt haben wir hier eine inverse Situation, dem Bild gegenüber kann ich die Haltung annehmen, als wenn es real wäre, obwohl ich zum Zuschauer gemacht werde. Das Bild schaue ich mir an und da kann ich gar nicht eine künstliche Zuschauerhaltung einnehmen, sondern das Bild lässt mich ein Zuschauer sein. Es passiert mit mir, dass, und das ist ja dieses Denken, dass ich von mich ausgehe, nicht was mache ich, sondern was passiert mir in der Betrachtung des Bildes, werde ich durch dieses Bild zu einem Zuschauer, weil ich nur, und jetzt ist es hier wieder ein, meine ich, eben logischer Zusammenhang, ich sehe eben nur ein Bild, wenn ich selbst meine, dass ich nicht bei dem, was ich sehe, dabei bin. Das ist die Definition eines Bildes. Ich sehe ein Bild, wenn ich selbst meine, dass ich das, was ich dort sehe, dass ich nicht Teil dessen bin. Ja, also ich gucke Fernsehen und wenn Mord
passiert, ist das nicht möglich.
Ja. Ja, und das ist in der Welt nicht möglich, nur durch eine künstliche Als-Ob-Haltung. Man kann als Zuschauer sehen. Ja.
Ich lese mal die zwei letzten Sätze Ihres Buches vor, wie ich überhaupt finde, Ihre jeweils letzten Sätze sind ziemlich gut.
Danke.
Also das zeichnet die Wahrnehmung eines Bildes geradeaus. Wer in ein Bild eintaucht, taucht dort nicht wieder auf.
Ja.
Das kommt mir so ein bisschen wie Dorian Gray vor. Also das Bild verschluckt den Menschen. Und jetzt der letzte Satz im Gegenteil. Ich sehe, ich tauche ein und bin weg. Dann Buch zu.
Ja.
Das ist schön, aber für mich eher literarisch als irgendwie philosophisch. Aber gut, das ist nicht meine Branche. Jetzt haben Sie eben, finde ich, einen sehr konventionellen Bildbegriff benutzt. Also wir hatten ja hier Frau Ott und die hat uns erklärt, also Bild und Skulptur, alles out, alles muss intermedial und interaktiv und sonst wie werden. Also Sie meinen jetzt richtige klassische Bilder oder bezieht sich das auch auf andere Kunstformen?
Also erstmal steht im Mittelpunkt das materielle Bild. Und ich würde nicht von Kunstform sprechen, weil, also wie gesagt, Kunst ist ein bestimmter Status von Bildern. Einige Bilder sind Kunstwerke. Also die Kunstfrage interessiert mich eigentlich überhaupt gar nicht. Wie ich die auch ehrlich gesagt für relativ langweilig halte. Was haben wir davon, wenn wir wissen, dass etwas ein Kunstwerk ist?
Ja. Also wir wollen noch so begrifflich strikt sein.
Und ja, darum will ich genau den Begriff ja auch ausklammern. Und wenn ich das richtig sehe, kommt ja auch in dem Buch gar nicht vor. Also ich müsste bei einem Suchprogramm durchlaufen. Ich glaube, das Wort Kunst fällt in dem Buch nicht. Weil ich mich für Kunst in diesem Buch wohlgemerkt nicht interessiere. Sondern es geht um Bilder, um Bildphänomene. Und da gehe ich in der Tat von diesem phänomenologischen Ansatz aus, dass ich versuche, die Wahrnehmung zu beschreiben. Und ganz ähnlich, wie wir das eben schon bei der Gegenstandswahrnehmung, bei der Objektwahrnehmung haben, ist mir aufgefallen, dass in den verschiedenen Bildwahrnehmungstheorien, das ist ja keineswegs die erste, die dort vorgestellt wird, dass wir dort wiederum sozusagen diese drei Paradigmen haben, diese drei Herangehensweisen. Wir haben auf der einen Seite einen großen Teil an klassischen Bildwahrnehmungstheorien, die sagen, das, was wir auf einem Bild sehen, ist was Besonderes, das Objekt. Das geht eigentlich schon bei Platon los, der sagt, nur auf Bildern sehen wir Schein, aber nicht Sein. Und dann gibt es die lange phänomenologische Tradition, die sich geradezu den Kopf immer darüber zerbrechen, wie kann man das nennen, was wir auf einem Bild sehen. Jetzt nicht das Konkrete, da sehen wir Peter oder ein Haus oder ein Auto, ja, sondern dann gibt es zum Beispiel Vorschlag, insbesondere aus der Husserl-Schule, ja, Günther Anders, der eigentlich einer der Väter der Medienwissenschaften, der ja bei Husserl, was gerne übersehen wird, promoviert hat. Und der sagt ja, das sind Phantome. Damit meint er ja nicht, dass wir immer Gespenster sehen, sondern der meint damit, dass das, was wir sehen, einen phantomhaften Charakter hat. Es ist nur sichtbar. Das ist eine Formulierung, die finden wir zum Beispiel bei Konrad Fiedler und bei Ballasch. Das ist eine Nursichtbarkeit. Und dann, das ist, finde ich, ein ausgesprochen sinnvoller Versuch, das Objekt zu charakterisieren. Dann haben wir aber mindestens genauso viele Theorien mittlerweile, die sagen, ja, schauen wir uns doch mal, dann haben wir das Paradigma des Subjekts, an, was passiert im Subjekt, was macht das Subjekt anderes, wenn es sich Bilder anschaut. Und dann gibt es so Sachen, ja, also Husserl sagt, ja, das kommt jetzt zu einem Widerstreit. Also im Husserl ist ein Widerstreit, nicht in Husserl, also im Subjekt ist ein Widerstreit. Sartre sagt dann, nein, wer ein Bild sieht, der sieht eigentlich gar nicht, sondern es ist eine Imaginationsleistung. Denn Sehen verlangt immer, dass ich glaube, das, was ich sehe, ist real. Auf dem Bild glaube ich nicht, das, was ich sehe, ist real. Ich sehe im Fernsehen einen Mord, da rufe ich doch nicht die Polizei. Also muss das Imagination sein. Und da sagt Sartre, also Sartre ist ja sicherlich einer der radikalsten, der sagt, es ist überhaupt gar kein Wahrnehmungsakt, sondern ein Imaginationsakt, der das Objekt der Bildbetrachtung konstituiert. Da gibt es bis in die Gegenwart hinein viele, viele verschiedene Varianten. Und ich schlage jetzt von überhaupt nicht in Opposition, sondern die sind mir alle eigentlich sehr sympathisch, es ist mehr ein Perspektivwechsel, also aus einer anderen Richtung, sondern nicht sozusagen, was ist das Objekt, welchen Status hast du, also sozusagen ontologisch, welchen Status hat dieses Objekt auf, dieses Bildobjekt auf der Leinwand? Und dann frage ich auch nicht, was passiert im Subjekt, sondern was macht das Bild mit mir?
Was Sie sind doch auch ein Subjekt.
Ja, aber der ganz, ganz genau. Aber die Frage ist ja, und Sie hatten ja eben so gesagt, dass das Subjekt hier wohl so einen schlechten Ruf hat. Die Frage ist eben, wie kann man ein Subjekt beschreiben? Und da würde ich eben sagen, natürlich ist es vergebliche Liebesbemühungen, wenn ich mich selbst zum Objekt mache, dann bin ich eben ein Objekt. Und das kennen wir ja schon spätestens aus den idealistischen Philosophien, diese ganzen Problematiken der Selbstthematisierung. Und deshalb heißt dieses Buch ja auch das Mich der Wahrnehmung, weil ich meine, dass ich über das Subjekt in diesen mentalen Zuständen eben nur als Relater thematisieren kann. Ich kann nicht beschreiben, was ich bin, aber wie ich bin. Und deshalb kommt sozusagen auch aus diesen Beschreibungen, sind mir die eben vielmal das Wort Ontologie, das ist mir eigentlich sehr fern. Ich glaube, ich halte es für abwegig zu sagen, und da wäre ich dann vielleicht auch auf Ihrer
Seite. Ich wollte
damit
die Armut Ihres Wies kennzeichnen, weil Sie beschreiben immer nur ein Das, das ich wahrnehme. Aber dieses Wie, das, Sie sagen das auch, genauso wie Sie sagen, die Wahrnehmung ist eben im Grunde synästhetisch und multisinnlich und so weiter, aber es kommt ja gar kein Beispiel vor, es kommen immer nur diese Tische und diese Gläser und es kommt sozusagen die Welt, die zum Beispiel der Sartre aufmacht, die eben wirklich auch ein voller Weltbegriff ist, wo die Dinge immer schon gesetzt sind, wo er zum Beispiel sagt, in die Kneipe komme ich rein und ich sehe, dass Peter nicht da ist. Ja. Diese Art von Wahrnehmung.
Die beschreibe ich nicht, nein, das ist ein anderes Thema. Sie haben vollkommen recht, wenn ich es genau beschreiben will, was mich interessiert, ist nicht, wie ich bin, sondern wie ich notwendig bin. Und das ist dann, verglichen mit Ihren Vorstellungen, arm. Ich würde es eher als eine Bereicherung sehen, weil da haben wir Möglichkeiten, Strukturen zu beschreiben, die einen Notwendigkeitscharakter haben. Ich gestehe das frei, da habe ich ein gewisses Faszinosum vor. Also das Projekt ist schon so eine Art Mathematik des Bewusstseins. Aber mit Mathematik tun sich ja schon so viele schwer.
Ich gerne, ja. Wir haben ein Mikrofon. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum an unseren Referenten? Oder Referenten, ist auch wieder Quatsch. An den Mittelsessel. Besetzer.
Das Subjekt, das in der Mitte sitzt.
Das Subjekt in der Mitte.
Dann frage ich Sie nochmal, wir haben jetzt viel über den Titel geredet, warum heißt dieser Untertitel eigentlich eine Autopsie? Da habe ich so an Gerichtsmedizin gedacht.
Ja, also der Titel wird hier im wörtlichen Sinne verwendet, also selbst sehen. Und Und abgesehen davon ist der Begriff der Autopsie ja auch ein Begriff, den man aus dem Bibliothekarswesen
ja, kennt. Ja, ich wollte gerade sagen, neben der Gerichtsmedizin die Bibliothek. Ja, genau. Die autoptische Kontrolle des Kataloges bedeutet, dass man nimmt das Buch in die Hand. Haben wir gestern erst gemacht.
Ja, toll.
Gestern habe ich eine Nachricht bekommen aus Zürich, dass er gerne ein Buch hätte und das Katalogisat sei sicher falsch.
Ja.
Haben wir überprüft, und zwar autoptisch.
Ja,
und es war falsch.
Und dieses, also ich verwende diesen Begriff in dieser Bedeutung, selbst sehen, was hier die ursprüngliche Bedeutung ist, weil ich meine, dass in dem Moment, wo ich selbst sehe, weiß ich, wie es ist, ein Sehender zu sein. Und diese besondere Form des Wissens, dass eben das mit dem Zustand, das ich wahrnehme, ein Wissen darüber verbunden ist, wie es ist, ein Wahrnehmender zu sein. Und dieses Wissen möchte ich ja explizieren, ausführen und zwar nicht in einem persönlichen, in einem Bischof, wie mir zumute ist, sondern wie mir zu... Ja, glaube ich nicht. Finden Sie? Wird das deutlich? Ja.
Doch, doch.
Ja, wie ist mir denn auch das? Sagen Sie mal bisher nicht. Aber, also diese Autopsiestruktur ist vorhanden. Dann meine ich aber, und da ist natürlich eine Anspielung auf die Gerichtsmedizin in der Tat vorhanden, dass wir ja bei der, nicht bei der bibliothekarischen, aber bei der medizinischen Autopsie die Situation haben, dass derjenige, der die Autopsie betreibt, auch ein Mensch ist. Und das heißt, er sieht auch immer Strukturen, die auch für ihn zutreffend sind. Und das ist der Gedanke, selbst sehen, um zu sehen, wie ich selbst bin. Selbst sehen, um zu sehen, wie ich selbst bin.
An Leichen? Das,
nein, nicht an Leichen, sondern eben selbst, aber sagen wir so, diese Struktur haben auch Mediziner in der Autopsie. Und diese Autopsiestruktur ist auch für die Phänomenologie vorhanden. Die Phänomenologie führt ja sozusagen als Beweiskraft immer die eigene Erfahrung an. Also es ist ja deutlich geworden schon in dem Gespräch, dass es mir schon darum geht, Strukturen zu beschreiben, von denen eine gewisse Geltung zugesprochen werden kann. Und da kann man ja dann schlicht und ergreifend fragen, ja, wie begründe ich das? Und wenn man sich jetzt den Wissenschaftsbetrieb anschaut, dann haben wir klassisch zwei große Begründungsstrategien, die sehr häufig vermischt auftreten. Das sind sicherlich empirische Beweise. Also wir schauen nach, wir arbeiten induktiv mit Idealisierungen und so weiter, aber im weitesten Sinne induktiv. Und dann haben wir sicherlich auch deduktive Beweise, das heißt, wir leiten aus Prämissen ab. Und ich meine, dass wir weder induktiv noch deduktiv bei der Wahrnehmung sehr weit kommen. Induktiv, dann würden wir eben zu Modellen führen, dann würden wir Psychologie betreiben, das ist gut und schön, aber dann würden wir nicht in der Philosophie weiterkommen. Und der Gedanke ist eben, dass sozusagen die Phänomenologie versucht, in der Wahrnehmung Strukturen zu beschreiben, deren Gültigkeit die eigene Erfahrung, also jeder, der diese Behauptungen, die in diesem Buch aufgestellt werden will, nachvollziehen, muss die Erfahrungen selbst machen. Also der Text hat in dieser Hinsicht eine Struktur, eine Art Gebrauchsanweisung. Oder da gibt es eben schon einen antiken Begriff für, man nennt das in der Philosophie Protreptik.
Ja, ein Glück, dass wir jetzt darauf auch noch kommen.
Gut. Also dieser Unterschied zwischen Wissen und Gewissheit und so, da gibt es ja auch ein schönes Kapitel drüber. Wir müssen auch noch was übrig lassen, dass die Leute das Buch noch lesen wollen.
Ja. Also ich würde jetzt gerne noch wissen, was sagen denn zum Beispiel Kunsthistoriker zu allem dem, was Sie hier so schreiben. Haben die schon was gesagt?
Ja, doch einige, aber wie das so ist bei größeren Disziplinen, und die Kunstgeschichte ist wahrlich eine große Disziplin, gibt es da verschiedene Meinungen, verschiedene Ansätze, wobei ich immer den Eindruck habe, dass die Kunstgeschichte dem phänomenologischen Ansatz innerhalb der Bildtheorie sehr freundlich gesonnen ist und sehr, sehr nahe steht. Also ich glaube, nochmal, es ist eine große Disziplin, wo verschiedene Meinungen stehen. Aber wenn man mal sagt, dass in der Bildtheorie doch sehr häufig der phänomenologische Ansatz, der bei der Wahrnehmung ansetzt, mit einem mehr semiotischen Ansatz konfrontiert wird, der das zeichenhaft ansetzt, dann habe ich den Eindruck, dass doch die meisten Kunsthistoriker eine gewisse Sympathie dabei hegen, bei der Wahrnehmung anzusetzen und auch das sozusagen die Gefahr wittern, dass wenn wir Kunstwerke als Zeichen beschreiben, insbesondere Bilder, sie zu sehr literarisieren und auch reduzieren und auf ihren Zeichencharakter reduzieren. Aber nochmal, es gibt verschiedene Kunsthistoriker, aber ich habe auch durchaus positive.
Also Sie haben auch schon gute Rezensionen bekommen.
Oh, apropos Rezensionen, es gab in der FAZ diesen schönen Hinweis.
Schön,
und der Rezensent hat sich ja gewünscht, dass Sie das nächste Buch eine Philosophie der Pause schreiben. Machen Sie das? Oder was machen Sie?
Also ich muss sagen, ich fühlte mich jedenfalls erstmal sehr gut verstanden. Und auch, was mich besonders an der Rezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gefreut hat, war, dass er in der Lage war, sozusagen diese Überlegungen, also die war ja überhaupt nicht mit meinen Worten beschrieben und trotzdem fühlte ich mich sehr gut wiedergegeben in der Meinung. Das fand ich sehr...
ein sehr erfreuliches Ereignis, aber was ist jetzt mit dem nächsten Buch?
Ja, aber und das war eben diese Idee mit dem weiterzuschreiben. Muss ich mal drüber nachdenken. Also ist jetzt noch nicht so konkret, dass das ist, aber der Gedanke, dass man das in dieser Richtung erweitern kann, hat mich überzeugt.
Dann sind wir. Jetzt haben wir eine Frage aus dem Publikum. Da hinten kommt das Mikrofon.
Ein Leser Ihres Buches.
Ja, oh, schön, also ich habe das Buch gelesen und ich bin hierher gekommen voller Spannung und finde erstmal nur ganz pauschal gesagt, ist also eigentlich wahnsinnig interessant und sensationell. Und zwar, das kommt daher, dass ich bereits schon mal das Buch gelesen habe von Francisco Varela und zwei amerikanischen Kognitionswissenschaftlern, nämlich über das Buch die wissenschaftliche Erkenntnis, zwischen der wissenschaftlichen Erkenntnis und der menschlichen Erfahrungen einen mittleren Weg zu finden. Und das hat mich sofort darauf gebracht, auf das, was Sie geschrieben haben. Also er hat das Wort Wahrnehmung ja eigentlich nicht besonders herausgestellt, hat wohl auch von Emergenz gesprochen, aber insgesamt habe ich versucht, also dieses Wort Wahrnehmung jetzt in diesem anderen Zusammenhang auch zu sehen und ich fand es also treffend. Weswegen hier so viele anscheinend Missverständnisse auftauchen, könnte auch vielleicht daran liegen, dass einmal überhaupt nicht über Wirklichkeit gesprochen wurde. Das Wort Wirklichkeit ist eigentlich kaum vorgekommen, vielleicht Realität. Und vor allen Dingen auch, es ging immer um die Wahrnehmung von Dingen. Es geht mir vor allen Dingen um die Wahrnehmung des Menschen. Und zwar geht es hier darum, dass die menschliche Kommunikation deswegen eigentlich zu bedauern ist, also dass sie nicht gelingt, oft nicht gelingt, weil die Menschen eigentlich jeweils sich ansehen, als wären sie Dinge, also mit all den Vorurteilen, die man über Dinge hat, und dass man also den Menschen, den anderen und den Fremden eigentlich gar nicht auf sich wirken lässt. Also man weiß gar nicht, wenn man mit jemandem, mit einem Fremden spricht, da fragt kaum jemand, wie ist mir zumute in diesem Gespräch, sondern eigentlich eher, hat der auch diese Theorie, die ich vertrete, ist der auch meiner Meinung, hat der auch von diesen oder jenen Dingen, weiß er etwas und ich kann dieses Wissen auch teilen, sodass man dann entweder schön sagt, ja, ist ja prima, wir verstehen uns, weil du hast die gleiche Meinung wie ich. Und wenn es eben nicht zur Gleichmeinung kommt, es meistens eben dann doch zu einem Missverhältnis kommt, also statt dass man vielleicht abwartet und sagt, ich möchte ihm vielleicht mal auf eine andere Weise begegnen, als nur über diesen Weg des Wissens. Und dann meine ich auch, wenn wir zum Beispiel in einer Straßenbahn fahren, dann kann man ja sehen, wie eigentlich die Menschen sehen. Und da stelle ich fest, wenn ich das Wort die Wahrnehmung nehme, es kommt mir so vor, als würden fast kaum Menschen wahrnehmen. Sie sehen nur oder sie sehen überhaupt nicht. Und die jungen Menschen, also die jetzt zum Beispiel einen Knopf im Ohr haben, die, von denen würde ich behaupten, selbst wenn sie die Augen geöffnet haben, sehen sie nicht. Und das ist für mich der Tatbestand der Trance. Also die sind eigentlich dann mehr oder weniger gar nicht hier in ihrer Umwelt, also sie sehen ihre Wirklichkeit nicht um sich, sondern sie sind in ihrer Welt. Und da fällt mir dann ein, dieses Beispiel, das Sie da genannt haben, dass diese Wahrnehmung zwar, es eben nicht möglich macht, dass man sich irgendwie in einem paradiesischen Zustand der eigenen Fantasiewelten begibt, sondern es wird eben die Wahrnehmung mutet zu, dass man ertragen muss, was man um sich herum erfährt. Und ich stelle ja fest, dass also gerade in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Menschen nun überhaupt Also immer so tun, als hätten sie diese Pause, dass sie also nicht dabei sein wollen, weil es ihnen unangenehm ist und weil sie möglicherweise eingreifen müssen und deswegen zum Handeln kommen. Und gerade das ist in unserer kommunikativen oder in unserer elektronischen Welt eigentlich kaum möglich. Deswegen frage ich Sie, was halten Sie denn von dieser schönen neuen Welt der neuen Medien in Bezug auf Ihre These?
Ja, also der eine Punkt ist, dass ich sicherlich also unterscheiden würde zwischen Zumutungen in der Welt, also was Sie jetzt sagen, dass Sie das manchmal bei der Straßenbahnfahrt oder sonst erleben, und der Beschreibung, wie einem zumute ist, wenn ich ein wahrnehmendes Subjekt bin. Die Öffentlichkeit, die Sie ansprachen, scheint mir da in der Tat eine zentrale Rolle zu spielen. Denn diese Überlegungen, die ich dort entwickelt, wenden sich ja, das wurde ja deutlich, gegen ein interpretationistisches Modell. Und das interpretationistische Modell hat immer ein großes Problem, was mit einem Schlagwort charakterisiert ist, das ist Solipsismus. Wenn ich die Welt konstruiere, dann sind die anderen Subjekte, also Sie, die ich sehe, auch meine Konstruktionen. Und da steht dann sozusagen die Gefahr im Raum, bin ich vielleicht der Einzige, der sozusagen konstruiert, und sind Sie nur Konstruktionsleistung. Das halte ich eben für ganz abwegig. Ich meine, die phänomenalen Qualitäten der Wahrnehmung sind so, dass sie es für mich unvermeidbar zumutend machen, sozusagen, dass ich in einer Welt mit Subjekten sein muss. Wir können nur von der Wahrnehmung einer Sache reden, wenn wir auch meinen, dass sie ein anderer sehen könnte. Da sagt Husserl selbst so, wenn mal selbst eine Pest alle Menschen wegraffen will und nur ich überlebe, scheinen mir die Dinge doch so, dass sie andere sehen könnten. Das heißt, die Öffentlichkeit ist eine Not. Tröstlich. Ja, die ist, also ein Husserl-Beispiel. Die Gegenstände ergeben sich immer mir als eine öffentliche, als ein öffentliches Objekt. Das wäre der Zumutung, also nicht sozusagen das Konkrete, die konkrete Wahrnehmung, die Sie beschrieben haben. Was die neuen Medien, wo Sie darauf ansprechen, angeht, da habe ich mich, und die Kritik, der klang eben an, und die würde ich auch uneingeschränkt akzeptieren, weil es einfach so schwer ist, habe ich mich auf Bilder, also auf visuelle Phänomene konzentriert. Und das ist, da passiert mir das, was schon so vielen passiert ist, aber das ist nicht böse Absicht oder so. Wenn man über Wahrnehmung redet, schlittert man so schnell da rein, dass man dem Sehsinn so eine große Dominanz gibt. Und die neuen Medien sind natürlich nicht nur sichtbare Medien, in großem Maße ja auch akustische oder interaktive und multimediale Konstellationen haben wir dort und so weiter. Also, da habe ich mich jetzt erstmal in einem ersten Schritt auf die Beschreibung der bildlichen Strukturen konzentriert. Und dort ist eben der eben vorgestellte Gedanke, dass Bilder zu einer Partizipationspause und einer Entlastung, eine Erlastung mir ja aufdringen, müsste man sagen, oder mir ermöglichen, um es so zu sagen. Denn dort haben wir die Strukturen, und das, glaube ich, ändert sich jetzt nicht bei Bildschirmbildern, also bei digitalen Bildern. Dort haben wir die Struktur, die wir ja dort auch so meistens genießen. Nur da kann man endlich mal was sehen, ohne dass man angesehen wird. Ja? Es gibt keine Stelle, die mich sieht.
Aber es ist doch so, dass in diesen Bildmedien, sagen Sie, in den Bildern muss man eigentlich als echter Zuschauer auch nicht fürs Versinken. Man steht als Zuschauer davor, ja, und kann es eben auf diese spezifische Weise genießen. Ich meine aber, dass, wenn man das überträgt auf die Hörmedien, ja, allein schon dieser Vorgang ist, selbst wenn es ein Produkt ist, was mir von außen nahegebracht wird, dass ich in dieser Welt dennoch eintauchen kann, das kann man ja gerade feststellen, weswegen ich ja von der Trance auch gesprochen habe, dass die Leute eigentlich dann doch mehr oder weniger nicht sich so verhalten wie vor einem Bild.
Den Hinweis nehme ich dankend auf. Und das würde ich sicherlich als eine der Schwachstellen dieser Überlegungen sehen, dass sie sehr Sichtbarkeit oder visuell orientiert sind. Und dass man da überlegen muss, ob dich bei akustischen Medien noch andere Phänomene...
Was auch eine gewisse Tradition in der Philosophie hat, diese,
ja,
Privilegierung
des Sehsinns. Ja, ist eine schlechte Tradition.
Ja. Und, ach ja.
Doch, muss man schon sagen. Warum hat man das so? Aber
wir machen jetzt hier eine Diskussionspause. Es geht gleich weiter, sozusagen im Gespräch. Lambert Wiesing bleibt auch da und da steht noch Rede und Antwort. Also Sie sind herzlich eingeladen, alle da zu bleiben. Und Sie sind eingeladen, uns beiden zu sagen, wen Sie sich im Thomasis Club künftig mal wünschen werden. Denn wir planen jetzt so ein bisschen das Programm für das Ende des Jahres und nehmen also gerne auch Anregungen entgegen.
Ja. Vielen Dank.
Ja, Musik.